Wir schließen heute unsere Predigtreihe zum Thema Hoffnung in herausfordernden Zeiten ab mit einer Botschaft über die Auferstehung. Rudi begann diese Reihe am 15. März unter dem Unterthema Der auferstandene Christus aus Offenbarung Kapitel 1. Und heute schließt sich dieser Kreis an dem Tag, an dem wir die Auferstehung Jesu feiern. Alle vier Evangelisten berichten über die Tatsache der Auferstehung Jesu. Und bei dem Apostel Paulus standen der gekreuzigte Christus und seine Auferstehung im Zentrum seiner Verkündigung. In seinem ersten Brief an die Korinther widmet er schließlich ein ganzes Kapitel, nämlich Kapitel 15, dieser Auferstehung. Aus diesem Kapitel haben wir ja bereits einige Verse gehört. Schon damals haben die Menschen nach der Relevanz der Auferstehung Jesu für ihr Leben gefragt. Und auch heute, so kann ich mir vorstellen, fragen sich manche Zeitgenossen, was hat das Osterfest, was hat ein Ereignis, das 2000 Jahre zurückliegt, nämlich die Auferstehung Jesu von den Toten, mit meinem Alltag, heute in Zeiten von Corona zu tun? Nun, Paulus hat damals einige Antworten gegeben. Zunächst schreibt er über die bezeugte Tatsache der Auferstehung. Danach widerlegt er, ab Vers 12 im Kapitel 15, die Argumente der Zweifler und endet mit den Worten: Wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die elendesten unter allen Menschen. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Was für eine Botschaft. Und dann schreibt er über die Folgen der Auferstehung Jesu. Und auch ich möchte versuchen, heute Morgen in den nächsten Minuten Antworten auf die Frage nach der Relevanz der Auferstehung Jesu für unser Leben zu geben. Meinen heutigen Predigttext finden wir auch in Kapitel 15 im ersten Korintherbrief am Ende dieses Kapitels. In den Versen 50 bis 58. Dies aber sage ich, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können. Auch die Verwesung nicht die Unverweslichkeit erbt. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. In einem Nu, in einem Augenblick, bei der letzten Posaunen. Bei den letzten Posaune, denn Posaunen wird es und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich. Und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen. Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht: Verschlungen ist der Tod in Sieg. Wo ist, o Tod, dein Sieg? Wo ist, o Tod, dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch Jesus Christus, unseren Herrn. Daher, meine geliebten Brüder, seid fest, unbeweglich, alle Zeit überströmend in dem Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe nicht vergeblich ist in dem Herrn. Soweit Gottes Wort für heute Morgen. Möge Gott uns die Augen öffnen für die Wunder an seinem Gesetz. Wie Rudi bereits sagte, habe ich diese Predigt überschrieben mit den Worten: Mit Zuversicht leben, dank der Auferstehung Jesu. Und wir werden diesen Text uns in drei Abschnitten anschauen: einmal verwandelte Körper, besiegter Tod und überfließender Dienst. Verwandelte Körper, die Verse 50 bis 53. Nun, der Wunsch nach Unsterblichkeit ist tief im Herzen des Menschen verankert. Kein Wunder, Gott selbst hat die Ewigkeit in unser Herz hineingelegt, schreibt der Prediger in Kapitel 3 seines Buches. Leider suchen die Menschen heute an Gott vorbei. Sie versuchen, sich eigene Wege der Unsterblichkeit und nach ewigem Leben zu erschaffen. So haben sich zum Beispiel Menschen nach ihrem Tod, interessanterweise, nach ihrem Tod einfrieren lassen, um sich später, wenn der medizinische Fortschritt es zulässt, wieder auftauen zu lassen. Im Jahr 2014 konnte man im Tagesspiegel einen Artikel darüber lesen. Kryonik heißt die Idee der Konservierung von Organismen und Organen in extremer Kälte, um sie zu einem späteren Zeitpunkt wiederzubeleben. Was sagt uns aber Gottes Wort? Unser irdischer Körper ist nicht geschaffen für die Ewigkeit. Mit ihm können wir nicht in Gottes Herrlichkeit, in seinem Reich eintreten, weil wir sterbliche Menschen, weil wir sündige Menschen sind. Und wenn Paulus hier von Fleisch und Blut spricht, meint er nicht nur unser biologisches Leben, unseren Körper, den wir haben, sondern er meint unser ganzes Menschsein, unser Wesen, das durch die Sünde in Mitleidenschaft geraten ist. Und dennoch finden wir in der Bibel ganz klare Aussagen, dass wir für die Ewigkeit bestimmt sind. Wie kann das gehen? Wie erhalten wir ewiges Leben, Leben über den Tod hinaus? Ich möchte kurz ein paar Texte mit uns anschauen. Den ersten finden wir im Hebräerbrief, Kapitel 9, die Verse 27 und 28. Da heißt es: Und ebenso, wie es den Menschen gesetzt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, so wird auch der Christus, nachdem er einmal geopfert worden ist, um vieler Sünden zu tragen, zum zweiten Mal denen, die ihn erwarten, ohne Sünde erscheinen zur Errettung. Dem Menschen ist es einmal gesetzt zu sterben. Und danach erwartet ihn das Gericht Gottes, das gerechte Gericht Gottes. Aber Jesus hat einen Ausweg erschaffen. Und dazu schauen wir noch einmal kurz in das Johannesevangelium hinein. Zunächst einmal in das Kapitel über das hohe priesterliche Gebet unseres Herrn, Kapitel 17. Da lesen wir über das ewige Leben in Vers 3. Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Und dann, einige Kapitel zuvor, sagt Jesus selbst folgende Worte. Kapitel 5, Vers 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Ja, was denn nun? Dem Menschen ist es einmal gesetzt zu sterben, danach aber das Gericht. Und Jesus bietet an, wer mich annimmt als seinen Retter, wer das im Glauben sich zurechnen lässt, was an Karfreitag und Ostersonntag geschehen ist, der ist aus dem Tod ins Leben hinübergegangen. Er kommt nicht in dieses Gericht, weil dieses Gericht, das Gericht Gottes, sein einziger Sohn Jesus Christus auf sich genommen hat. Das Zorngericht, was eigentlich uns hätte treffen müssen. Fleisch und Blut können Gottes Reich nicht erben. Das sagt Paulus ganz deutlich. Wir brauchen eine Komplettveränderung, eine völlige Verwandlung, aber nicht nur der äußeren Hülle, sondern wir brauchen eine Veränderung und Verwandlung unseres Herzens. Und das geschieht in dem Moment, wo Menschen anfangen, das, was Jesus für sie am Kreuz getan hat, für sich in Anspruch nehmen. Rettend oder suchend ihre Hände nach dem Retter ausstrecken und sich von ihm Vergebung ihrer Schuld zusprechen lassen. Hast du das bereits erfahren, lieber Zuhörer und liebe Zuhörerin? Paulus schreibt dann weiter in unserem Textzusammenhang von einem Geheimnis und einem göttlichen Wirken, einem göttlichen Eingreifen. Er schreibt in unserem Text: Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden, in einem Nu, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune. Mit entschlafen meint Paulus hier sterben. Nun, ich denke, dass Paulus und die Christen damals bereits in einer Naherwartung der Wiederkunft Jesu lebten. Dies steht noch aus. Aber die Aussagen, die Paulus hier getroffen hat, verlieren dennoch nichts von ihrer Gültigkeit. Menschen, die an Jesus glauben, die hier mit ihm unterwegs sind als seine Nachfolger, werden einmal einen neuen, einen unsterblichen, einen wunderbar herrlichen Auferstehungsleib bekommen. Unsere Körper werden verwandelt in dem Augenblick, wenn Jesus wiederkommt. Und da spielt es keine Rolle, ob diese Körper schon im Grab verwest sind oder ob Menschen zu der Zeit noch leben werden. Die aus den Gräbern werden herausgerufen mit einer mächtigen Stimme unseres Herrn, und die dann noch leben, werden in einem Augenblick verwandelt werden und ihren Auferstehungsleib erhalten. Die Auferstehung Jesu, und ich hoffe, das wird uns heute deutlich, die Auferstehung Jesu ist die Grundlage auch deiner und meiner Auferstehung in der Zukunft. In den Versen 20 bis 23 in unserem Kapitel 15 heißt es: Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Denn da ja durch einen Menschen der Tod kam, so auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie in dem Adam alle sterben, so werden auch in dem Christus alle lebendig gemacht werden. Jeder aber in seiner eigenen Ordnung. Der Erstling Christus, dann die, die des Christus sind, bei seiner Ankunft. Und damit sind die Gläubigen gemeint, die, die ihr Leben ihm anvertraut haben und Rettung bei ihm fanden. Und dieser Auferstehungsglaube gibt uns Zuversicht im Blick auf die Ewigkeit. Gehen wir einen Schritt weiter, der besiegte Tod, die Verse 54 bis 57. Paulus beschreibt an anderer Stelle den Tod als den letzten Feind des Menschen. Doch der Blick auf Jesu und unsere zukünftige Auferstehung macht eines klar und gewiss: Der Tod ist besiegt. Bereits im Alten Testament ist dies vorhergesagt worden. Und diese Verheißungen oder zwei davon bringt Paulus hier in seine Argumentation mit ein. Nun stimmt, für uns steht diese Erfüllung noch aus. Paulus spricht ja: dann, wenn dieses geschehen wird, wenn Jesus wiederkommen wird. Aber auch wenn in unserem Leben noch der Tod und die Tatsache unserer Sterblichkeit uns noch verunsichert und sicherlich auch uns ängstigt, dürfen wir dennoch daran festhalten, dass der Sieg in Jesus längst vollbracht ist. Durch seinen Tod am Kreuz und durch seine mächtige Auferstehung von den Toten. Der Tod, das Grab konnten ihn nicht halten. Und fast schon triumphierend gebraucht Paulus diese alttestamentlichen Verse aus den Prophetenbüchern des Jesaja und Hosea. Der Tod ist verschlungen in Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Tod, wo ist dein Sieg? Das Leben, nämlich Jesus selbst, hat den Tod überwunden. Nicht nur für sich selbst, sondern für dich und für mich. Die Hoffnung für alle überträgt hier, die Sünde ist wie ein Stachel, der tödliches Gift in sich trägt. Durch sie hat der Tod seine Macht und die Sünde hat ihre Kraft durch das Gesetz. In diesem Kreislauf, in dieser Problematik leben wir in der heutigen Zeit. Ja, die Sünde ist allgegenwärtig und sie versprüht ihr tödliches Gift. Und so kann Paulus auch an anderer Stelle im Römer 6,23 schreiben, der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber er schreibt auch weiter, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Lass dich aus diesem sündigen Leben herausretten durch Jesus, durch das, was er am Kreuz vollbracht hat. Der Tod, das merken wir in unserem Text auch, ist nicht Schicksal, ist nicht Verhängnis, sondern Strafe. Strafe für die Sünde des Menschen. Durch unsere Sünde, durch die Abkehr vom lebendigen Gott, haben wir nämlich alle eigentlich den ewigen Tod verdient. Das ewige Getrenntsein von dem lebendigen, liebenden Gott. Doch in Jesus werden alle, die ihm vertrauen, gerade davor bewahrt und mit ewigem Leben beschenkt, was hier und heute schon beginnen kann und seine Fortsetzung findet im Reich seines Vaters. Und das lässt Paulus aussprechen dann, wo er in Jubel übergeht, Vers 57, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Das ist das, was wir heute feiern. Ein Fest des Dankes, weil Jesus auferstanden ist und uns diese Möglichkeit des ewigen Lebens geschenkt hat. Die Auferstehung Jesu von den Toten schenkt uns bereits heute Auferstehungshoffnung. Das Schöne ist, wir sind nicht nur eingeladen mitzufeiern, ein Oster- oder Auferstehungsfest, sondern wir sind selber in Jesus Sieger und werden das einst erfahren. Und ein dritter Gedanke. Überfließender Dienst, Vers 58. Oft wird uns Christen ja vorgeworfen, wir würden einen nur aufs Jenseits vertrösten. Ja, wir reden so vom Himmel, da ist alles gut, da gibt es kein Leid mehr, keine Tränen, keine Schmerzen. Aber was ist hier? Und das würde dann vielleicht auch dazu führen, dass man sich hier in diesem Leben gar nicht groß einsetzt, gar nicht groß bemüht, weil man ja so fokussiert ist auf das, was einmal kommen wird. Vielleicht würden diese Kritiker auch das Gleiche über die bisherige Predigt heute Morgen sagen. Nun, ich kann nur für mich sagen, mich trösten die Aussagen des Wortes Gottes über meine himmlische Zukunft enorm. Und genau dafür sind sie ja auch da. Aber im Gegensatz dieser Kritiker motiviert und befähigt die Tatsache der Auferstehung Jesu und die Gewissheit der eigenen Auferstehung gerade auch für ein Leben im Hier und Jetzt. Ich muss eben dieses Leben nicht für mich selbstsüchtig auskosten, weil ich eben davon ausgehe, nach dem Tod ist eh alles vorbei. Auch das beschreibt Paulus ja in unserem Kapitel 15 in Vers 32. Wenn ich nach Menschenweise zu reden mit wilden Tieren gekämpft habe in Ephesus, was nützt es mir, wenn Tote nicht auferweckt werden? Lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Wenn das alles wäre, dann wäre es ja verständlich, wenn Menschen egoistisch und selbstsüchtig versuchen, alles aus diesem bisschen Leben herauszuquetschen für sich. Nein, gerade weil wir diese Auferstehungshoffnung haben, gerade weil wir uns freuen dürfen auf eine unvorstellbar schöne Zeit mit unserem Herrn in seiner Gegenwart im Reich seines Vaters, gerade deshalb werden wir motiviert und im positiven Sinne angetrieben durch den Geist Gottes, hier und jetzt diese Auferstehungshoffnung, diese Auferstehungsfreude auszuleben und für andere Menschen da zu sein. Dieser Auferstehungsglaube, das, was vor 2000 Jahren geschehen ist durch die Auferstehung Jesu von den Toten, muss ihre Auswirkungen in unserem Alltag haben. Sonst ist es zumindest für uns persönlich nicht in irgendeiner Art und Weise wertig. Und zwar gilt es aus Dank, sich nun einzusetzen, für Jesus und für unsere Mitmenschen da zu sein. So heißt es ja auch in unserem Text, daher, und er bezieht das alles mit ein, was er vorher in diesem Kapitel gesagt hat, daher, meine geliebten Brüder, seid fest, unbeweglich, allezeit überströmend in dem Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe nicht vergeblich ist in dem Herrn. Also, Paulus sagt, setzt euch mutig, unerschrocken und mit großer Zuversicht ein im Werk des Herrn. Was ist damit gemeint? Nun, an anderer Stelle schreibt Paulus, alles, was ihr tut, alles, was ihr unternehmt, was ihr sagt, das soll alles zur Ehre Gottes dienen. Es soll alles etwas widerspiegeln von dem, was Jesus in eurem Leben ausmacht. Es meint ein Leben, das ihn, den Auferstandenen, zum Mittelpunkt macht, das ihn ehrt. Ein Leben, das sein Evangelium anderen Menschen nahe bringt. Paulus schreibt hier, seid fest. Das meint natürlich, dass wir an Gottes Wort festhalten sollen, darin gegründet sind und dass wir unerschütterlich sein sollen. Andere Übersetzungen schreiben unbewegt, unbeweglich. Das meint nicht starr in dem Sinne, sondern dass wir einfach diesen festen Anker, diese Gewissheit haben der einstigen zukünftigen Auferstehung, der Gewissheit des ewigen Lebens, was hier und heute beginnen kann und seine Fortsetzung findet im Himmel. Und dieser Dienst, egal was dieser Dienst im Einzelnen für jeden von uns beinhalten mag, dieser Einsatz ist nicht vergeblich. Auch wenn wir oft den Eindruck haben, das hat nichts gebracht. Ich habe mich bemüht und eingesetzt. Menschen wollten nichts hören. Menschen haben undankbar reagiert. Ja, Menschen enttäuschen. Aber das ist nicht unser Maßstab. Unser Maßstab ist das, was Gott in seinem Wort sagt. sagt. Und er sagt, egal was ihr im Namen des Herrn tut, für die Menschen um euch herum, es wird nicht vergeblich sein. Gott wird jeden dieser Dienste, jedes dieser Worte gebrauchen und segnen können. Weißt du, was wir für Jesus tun, hat Ewigkeitswert. Auch wenn uns das im Alltag nicht immer bewusst ist. Und so führt die Tatsache der Auferstehung Jesu, geschehen vor über 2000 Jahren, zu einer immer mehr werdenden und überfließenden Auferstehungsfreude, aus der heraus wir nicht für uns leben müssen, sondern für Menschen in unserem Umfeld leben können. Für unsere Familien, für unsere Angehörigen, für unsere Arbeitskollegen, für unsere Nachbarn, für Freunde und andere mehr. Paulus, der viele Briefe geschrieben hat, schreibt folgende Worte im Galaterbrief. Es sind Worte, die mich sehr nachdenklich gemacht haben auf mein eigenes Leben. Da schreibt er, ich bin mit Christus gekreuzigt. Und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, immer noch in diesem Körper, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Könnte es sein, dass dieser Jesus, der sich für dich hingegeben hat, genau das von dir möchte, dass du überströmst in deiner Dankbarkeit, in deiner Freude, in deiner Liebe zu ihm. Und diese überfließende Liebe, diese überfließende Dankbarkeit und Freude Menschen in deinem Umfeld zugutekommt. Die Missions- und Kirchengeschichte ist voll von Männern und Frauen des Glaubens, die genau das getan haben, für Jesus zu leben, ihn groß zu machen, dass andere Menschen etwas von der Wesensart Jesu im Leben dieser Menschen erkennen konnten, obwohl sie immer noch sündige Menschen waren. Aber sie haben angefangen, ihr Leben unter die Herrschaft Jesu Christi, des Auferstandenen, zu stellen. Einer davon war Christian Fürchtegott Gellert, ein Schriftsteller und Theologe aus dem 18. Jahrhundert. Ich möchte mit einem Osterlied schließen, was er gedichtet hat. Und mir kommt so vor, dass er die Relevanz der Auferstehung Jesu Christi für unser persönliches Leben ziemlich auf den Punkt getroffen hat. Aus diesem Osterlied kommt gerade diese Zuversicht zum Tragen, die wir haben können, weil Jesus nicht nur Zuversicht gibt, auch und gerade durch seine Auferstehung Jesu von den Toten, sondern weil er selber unsere Zuversicht ist. Das Lied heißt, Jesus lebt, mit ihm auch ich. Jesus lebt, mit ihm auch ich. Tod, wo sind nun deine Schrecken? Er lebt und wird auch mich von den Toten auferwecken. Er verklärt mich in sein Licht. Dies ist meine Zuversicht. Jesus lebt, ihm ist das Reich über alle Welt gegeben. Mit ihm werd auch ich zugleich ewig herrschen, ewig leben. Gott erfüllt, was er verspricht. Dies ist meine Zuversicht. Jesus lebt, wer nun verzagt, lästert ihn und Gottes Ehre. Gnade hat er zugesagt, dass der Sünder sich bekehre. Gott verstößt in Christus nicht. Dies ist meine Zuversicht. Jesus lebt, sein Heil ist mein, sein sei auch mein ganzes Leben. Reinen Herzens will ich sein und den Lüsten widerstreben. Er verlässt den Schwachen nicht. Dies ist meine Zuversicht. Jesus lebt. Ich bin gewiss, nichts soll mich von Jesus scheiden. Keine Macht der Finsternis, keine Herrlichkeit, kein Leiden. Er gibt Kraft zu dieser Pflicht. Dies ist meine Zuversicht. Jesus lebt. Nun ist der Tod mir der Eingang in das Leben. Welchen Trost in Todesnot wird er meiner Seele geben, wenn sie gläubig zu ihm spricht: Herr, Herr, meine Zuversicht. Amen.